Der Täter zumindest hätte eigentlich in Haft sitzen müssen, war aus Dresden aber bis nach Berlin gelangt. Die neuen Erkenntnisse in diesem Fall in den Nachrichten mit Anke Arndt.
Nach den tödlichen Messerstichen am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz gibt es neue Erkenntnisse zu dem mutmaßlichen Täter. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB bestätigt hat, wurde der Mann bereits in Sachsen per Haftbefehl gesucht. Andreas Marschner, RBB 24.
Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz hat dem RBB bestätigt, dass der Syrer nach Verstößen gegen Bewährungsauflagen und einer weiteren Straftat untergetaucht war. Deshalb habe man einen Antrag für einen Sicherungshaftbefehl beim zuständigen Landgericht Berlin gestellt. Der 43-jährige Tatverdächtige soll am vergangenen Wochenende einen 29-Jährigen mit einem Küchenmesser tödlich verletzt haben. Davor waren beide in Streit geraten. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.
80 Jahre nach Kriegsende ist in Seelow an die Gefallenen der Schlacht um die Seelower Höhen gedacht worden. An dem stillen Gedenken nahmen rund 800 Menschen teil, wie eine Reporterin von Antenne Brandenburg berichtete. Unter den Gästen waren neben dem Vizelandrat des Kreises Märkisch-Oderland Hanke auch der russische Botschafter Netschajew und Vertreter von AfD, BSW sowie anderen Gruppierungen. Größere Zwischenfälle hat es laut der Reporterin nicht gegeben. Die Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges gingen als die schwersten auf deutschem Boden in die Geschichte ein. Zehntausende sowjetische und deutsche Soldaten waren dabei ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB am Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niederen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. In Berlin-Westend kommt der Abriss der A100-Ringbahnbrücke weiter gut voran. Wie die Autobahngesellschaft mitteilte, ist der Rückbau des Mittelbereichs, der über die wesentlichen Gleisanlagen führt, seit dem Morgen abgeschlossen. Über den Stand der Arbeiten wollen sich am Nachmittag Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Bonde informieren. Werner Schoninger, RBB 24.
Bisher sieht der Plan vor, dass die Ringbahnbrücke sowie die Westendbrücke bis 25. April weitgehend abgerissen sind. Sobald der Schutt von den Gleisen geräumt ist, soll die Ringbahn zwischen Hallensee und Westend wieder durchfahren. Die Brücken müssen nach Angaben der Autobahngesellschaft neu gebaut werden, weil die alten Bauwerke als marode gelten, unter anderem wegen eines Risses im Tragwerk der Ringbahnbrücke. In ganz Deutschland gibt es rund 16.000 baufällige Brücken, teilte die europäische Organisation Transport and Environment mit. Die Experten schätzen die Lage viel dramatischer ein als bislang angenommen.
Das Umweltbundesamt hat kritisiert die geplante Erhöhung der Entfernungspauschale. Das führe dazu, dass mehr Auto gefahren wird, sagte die Expertin für umweltschädliche Subventionen beim Umweltbundesamt Kornherr, dem ARD-Hauptstadtstudio. Die vorgesehene Entlastung für Pendler schade dem Klima und sei sozial ungerecht. Union und SPD planen, dass Pendler ab dem nächsten Jahr schon ab dem ersten Kilometer Arbeitsweg 38 Cent absetzen können. Bisher geht das erst ab dem 21. Kilometer. Der Deutsche Landkreistag unterstützt dagegen die Änderung. Beruflich bedingte Kosten müssten von der Steuer abgesetzt werden können. Wegen einer höheren Waldbrandgefahr sind in Berlin und Brandenburg mehrere Osterfeuer abgesagt worden. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten für Brandenburg Engel gilt jetzt im ganzen Land die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Sie galt bisher schon in den nördlichen Landkreisen. Auch für Berlin bittet Umweltsenatorin Bonde darum, auf Osterfeuer zu verzichten. Mehrere Veranstalter seien schon auf die Gefahren hingewiesen worden, mit der Bitte, die Feuer abzusagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Auch am Nachmittag neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne, verbreitet trocken, dazu sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 17 Grad, in Marzahn 20, in Perleberg 18 und in Senftenberg 23. Morgen oft sonnig, Richtung Westen teils kompakte Wolken, aber auch morgen bleibt es trocken, bei höchstens 19 bis 28 Grad. Die Zeit 13:05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die Berliner Polizei hat gestern einen 29-jährigen deutschen Staatsbürger verhaftet, der im Libanon von der Hisbollah-Miliz ausgebildet worden sein soll. Auf mehreren Reisen habe er sich an Schuss- und Kriegswaffen ausbilden lassen. Den Stand der veröffentlichten Ermittlungsergebnisse hat RBB24-Reporter Markus Streim recherchiert. Hallo Markus.
Hallo.
Wer ist dieser 29-Jährige?
Ja, laut Generalstaatsanwaltschaft ist dieser Festgenommene ein Sympathisant der Palästinenser im Nahost. Konflikt. Ein mutmaßlich radikaler Islamist, 29 Jahre alt, mit deutschem Pass. Gestern früh wurde er bei sich zu Hause in der Neuköllner Heideck-Siedlung an der Sonnenallee festgenommen. Seine Wohnung wurde durchsucht und dort vor allem Mobiltelefone sichergestellt. Und der Mann befindet sich jetzt seit gestern in Untersuchungshaft in Moabit.
Was wird ihm denn vorgeworfen?
Die Rede ist von möglichen antisemitisch motivierten Morden und Geiselnahmen. Laut dem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Sebastian Büchner soll sich der 29-Jährige schon darauf vorbereitet haben. Und zwar direkt bei der Terrororganisation Hisbollah im Libanon. Dahin sei er nämlich mehrfach gereist, um sich an Kriegswaffen ausbilden zu lassen. Und genau das ist eben der Vorwurf, der zu dieser Festnahme geführt hat.
Und wie sind die Sicherheitskräfte ihm auf die Spur gekommen?
Ja, das ist ja interessant. Offenbar waren das gar keine Geheimdienstinformationen, die zu dieser gestrigen Razzia geführt haben, sondern der Mann soll selbst über seine extremen Ansichten im Nahostkonflikt geplaudert haben. Und zwar, als er sich im vergangenen Jahr bereits im Strafvollzug befand. Da sei er den Bediensteten schon als radikalisiert aufgefallen. Zum anderen soll er auch Äußerungen gegenüber Mitgefangenen gemacht haben, die auf seine Gesinnung dann hingedeutet haben. Und da ja so die Generalstaatsanwaltschaft sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, hier zuzugreifen, auch wenn die Ermittler bisher noch keine konkreten Hinweise darauf haben, dass der Verdächtige bereits für die Terrororganisation gekämpft hat oder konkrete Anschlagsziele in Deutschland im Auge gehabt hat. Selbst hat sich der Festgenommene zu den Vorwürfen noch nicht geäußert. Übrigens, laut Tagesspiegelinformationen soll der Verdächtige selbst einem Clan aus dem Hisbollah-Umfeld angehören. Mitglieder dieser Großfamilie seien bereits hier in Deutschland, im Ruhrgebiet, auch in Berlin, mit Gewalt Taten und Drogendelikten aufgefallen. Im Libanon sei die Familie des Mannes exzellent vernetzt, heißt es, und würde dort auftreten als Hisbollah-Unterstützer.
Soweit die derzeit bekannten Erkenntnisse. Schönen Dank. Die Recherche von Markus Streim live im Studio. Danke, Markus. 13 Uhr und 8 Minuten. Viele Osterfeuer sind am Wochenende in Brandenburg geplant. Damit sollen Wintergeister endgültig vertrieben werden. Doch in die Vorfreude mischt sich Sorge wegen der Trockenheit. In 8 von 14 Landkreisen gilt Waldbrandwarnstufe 4. RBB24-Reporterin Eva Kirchner hat sich rund um Fürstenwalde umgehört.
Solange die meisten Einwohner in Rauen bei Fürstenwalde denken können, hat das Osterfeuer hier Tradition. Ein Brauch, der für das Dorf wichtig ist, weiß Vicky Schmidt.
Es ist ein Zusammenkommen für alt, für jung, für groß, für klein. Gemeinsame Abende mit Familie, mit Freunden.
Die Vorsitzende des Feuerwehrfördervereins hat in der kleinen Gemeinde den Osterfeuerhut auf. Seit Wochen wird organisiert und geplant.
Unter anderem gibt es dann Eierkullerbahnen, Osterhasenhindernislauf und Stockbrot. Also wirklich wieder für Groß und Klein ist alles was dabei.
Und vor allem natürlich ein großes Osterfeuer. Das wird es auch im benachbarten Fürstenwalde geben. Auf der Bullenwiese direkt an der Spree, so Stadtbrandmeister Jörn Müller.
Mit Grillständen, mit Löschboot. Wir erwarten viele Besucher aus Fürstenwalde und dem Umland.
Und natürlich werden auch die Kameraden der Fürstenwalder Feuerwehr dabei sein. Ihre Anwesenheit ist angesichts der Trockenheit unumgänglich.
Wir werden die Fläche gegebenenfalls nochmal wässern, dass dort die Brandgefahr minimiert wird.
Ein Tipp, der sich auch in den heimischen Garten übertragen lässt. Und auch sonst hat der Feuerwehrchef einige wichtige Hinweise.
Also wir schlagen immer vor, dass man kleine Löschgeräte bereithält, kleinen Gartenschlauch oder einen Eimer Wasser. Vor allem immer etwas kleiner anfangen, dann kann man noch was nachlegen. Und man sollte auch die Abstände zu den Gebäuden und zu brennbaren Gegenständen grundsätzlich einhalten.
Vorkehrungen, die natürlich auch in Rauen getroffen werden, so Vicky Schmidt.
Unsere Kameraden der Feuerwehr, die bleiben den ganzen Abend einsatzbereit, die kümmern sich um das Feuer. Also wenn was passieren sollte, sind die gleich zur Stelle.
Vicky Schmidt war das vom Feuerwehrförderverein Rauen bei Fürstenwalde. Inzwischen also sind einige Osterfeuer in Brandenburg ganz abgesagt worden, wegen der Trockenheit, zum Beispiel in Perleberg. Friedrich Merz will als Bundeskanzler eine härtere Migrationspolitik fahren als sein Vorgänger. Er will die Regeln für den Familiennachzug verschärfen und Aufnahmeprogramme des Bundes für Flüchtlinge beenden. Vor allem aber sollen Asylsuchende an den Grenzen zurückgewiesen werden und das in Abstimmung mit den Nachbarländern. Wie die das finden, das berichtet EU-Korrespondent Matthias Reiche. Er beginnt in Polen.
Die Führung in Warschau geht davon aus, nicht noch einmal vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Im Oktober 23 hatte Deutschland plötzlich Grenzkontrollen angeordnet, was Polens Regierungschef Donald Tusk als völlig inakzeptabel missbilligte. Grundsätzlich aber sei die polnische Regierung daran interessiert, gemeinsam mit Berlin eine striktere Migrationspolitik umzusetzen, wie ein polnischer EU-Diplomat sagt. Wenn Deutschland unter der Führung von Friedrich Merz bei dem Thema nun einen konsequenten Kurs verfolgen will, sei das nur zu begrüßen, meint auch der Europaparlamentarier Tomasz Czechowski. Er ist Mitglied der christlich-demokratischen Partei, die in Tschechien mitregiert.
Der neue Kanzler Merz hat ein härteres Vorgehen in der deutschen Migrations- und Asylpolitik angekündigt. Aber dies muss mit den Nachbarländern einschließlich der Tschechischen Republik koordiniert werden. Und wir sind bereit, mit Herrn Merz zusammenzuarbeiten, um illegale Migration zu stoppen. Nicht nur in unserer Region, sondern in der gesamten Europäischen Union.
Auch im Nachbarland Österreich interpretiert man die von Friedrich Merz im Zusammenhang mit den Zurückweisungen angekündigte Abstimmung vor allem als Zusammenarbeit. Mit dem Hinweis, illegale Zurückweisungen genauso wie illegale Migration zu bekämpfen, hatte Österreichs Innenminister Gerhard Karner noch Anfang des Jahres die Zurückweisungspläne von Friedrich Merz unmissverständlich zurückgewiesen. Inzwischen hat Merz mit dem neuen österreichischen Bundeskanzler Christian Stocker ausführlich über das Migrationsthema gesprochen. Prinzipiell begrüßen wir, dass in Deutschland in der Migrationspolitik nun ein Umdenken stattfindet, sagt Lukas Mandl, der für die regierende österreichische Volkspartei im EU-Parlament sitzt.
Aber Friedrich Merz sagt auch klar dazu, dass die Zurückweisungen in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn erfolgen sollen. Ich erwarte daher eine enge Abstimmung auch und gerade mit Österreich. Und ich erwarte, dass der Druck steigt, den Asyl- und Migrationspakt auf europäischer Ebene umzusetzen.
Damit verbunden wäre beispielsweise ein verstärkter Schutz der EU-Außengrenzen, wo auch ab Mitte 2026 Asylschnellverfahren stattfinden sollen. Bis es soweit ist, müsse man die bestehenden Regeln im Einklang mit dem EU-Recht der Realität anpassen, sagt EU-Innenkommissar Magnus Brunner. Ob das auch dauerhafte Zurückweisungen an den Binnengrenzen einschließen könnte, will sich der Kommissar nicht festlegen.
Wir haben einen Grenzkodex, der gibt gewisse Möglichkeiten natürlich auch. Wir werden uns das natürlich genau anschauen, aber zuerst muss man mal anschauen, was überhaupt auf dem Tisch liegt.
Vieles wird dabei von den Gesprächen abhängen, die Friedrich Merz dann als Bundeskanzler mit den Staatschefs der Nachbarstaaten führt. Dass in denen zumeist Parteien der christdemokratischen Parteienfamilie der Europäischen Volkspartei regieren, könnte ein Vorteil für die Pläne von CDU-Chef Merz sein. Allerdings bleiben pauschale Zurückweisungen von Asylgesuchen schwer vorstellbar. Wahrscheinlicher aber wären deutlich schnellere Grenzverfahren für Geflüchtete, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden.
Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen, nur in Absprache mit den Nachbarn, wie die damit umgehen, das erklärte Matthias Reiche aus Brüssel.
RBB 24 Inforadio Sport.
Ein sportliches Jubiläum feiert der RBB mit seinen Hörern und Fernsehzuschauerinnen und zwar am übernächsten Sonntag. Dann wird auf der Glienicker Brücke zum 20. Mal der RBB Drittelmarathon gestartet. Da können Sie mitlaufen, alleine oder auch in einer unserer beiden Staffeln. Informationen dazu vom Sportreporter Thomas Hollmann.
14 Läufer und Läuferinnen aus Berlin gegen 14 aus Brandenburg. Das ist die Ausgangslage. Und sie können mitlaufen und entweder Nadine Heidenreich oder aber Uri Sahavi unterstützen.
Ich glaube, dass solche Staffeln, solche Läufe im Kopf entschieden werden. Das ist alles so eine Mentalitätssache. Und wir Berliner als Großstädter, Hauptstädter sind so stressresistent wegen dieses ganzen Kuddelmuddels, was hier sowieso schon immer abgeht. Da kann gar nichts schiefgehen, auch bei so einem Lauf, vor allem im direkten Duell.
Mit mir?
Mit dir und mit den Brandenburger.
Also ich hoffe ja auch, dass das so im Kopf entschieden wird, weil so auf meine Schnelligkeit würde ich mich jetzt nicht verlassen. Noch nicht. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich könnte auch mit einem Unentschieden. Gibt's sowas?
Ja, siehst du, und das ist nicht das richtige Mindgame. Deshalb verliert ihr das Ding.
Wir werden das auf gar keinen Fall verlieren. Jetzt erst recht nicht.
An landsmannschaftlicher Motivation mangelt es offensichtlich nicht beim Berlin-Reporter und bei der Brandenburger Moderatorin. Und das soll auch für die fleißig trainierenden Kollegen und Kolleginnen gelten, die jeweils einen Kilometer unter die Füße nehmen. Stellt sich die Frage, wer hat den besseren Kapitän? Brandenburg oder doch Berlin mit Uri Sahavi?
Ich glaube, dass ich so eine Motivationsqualität mitbringe. Also auch meine Teammitglieder bei der Ehre zu packen, weil es ja nicht nur um den Lauf geht. Das geht hier um jahrelangen Stolz, den man dann mit sich herumtragen kann.
Nämlich Brandenburg geschlagen zu haben. Was Nadine Heidenreich Schmerzen, aber nicht die gute Laune verderben würde.
Ich hoffe ja, dass wir gewinnen. Aber wenn wir nicht gewinnen, sind wir auf jeden Fall das Team mit der besten Laune. Dafür werde ich sorgen.
Und im Zweifel siegt der Spaß, der gemeinsame, wissen auch die anderen Mitläufer.
Ich bin Tim Koschwitz aus Guten Morgen Berlin von RBB 88.8.
Ich bin Sascha Hingst aus der RBB 24 Abendschau.
Ich bin Katharina Zahner von Antenne Brandenburg.
Wir feiern in diesem Jahr das Jubiläum einer richtig guten Idee.
Eine Idee, die bewegt.
Der RBB-Lauf startet zum 20. Mal.
Start und Ziel auf der Glienicker Brücke.
Viel schöner geht's nicht. Und für alle, die nicht selbst laufen,
machen wir vom RBB Programm für die ganze Familie auf der Glienicker Brücke.
Ich hoffe, wir sehen uns beim 20. RBB-Lauf
am 27. April.
Thomas Hollmann, die Anmeldungen für diesen Lauf laufen bereits, und zwar unter zwei verschiedenen Adressen. Achtung, wenn Sie bei einer der beiden RBB-Staffeln mitmachen wollen, schreiben Sie eine E-Mail, und zwar an laufstaffel@rbb-online.de. Und wenn Sie alleine die ganze Strecke laufen wollen, dann gehen Sie ins Internet auf www.rbb-lauf.de.
Werbung. Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Hörpartners beliebtestes Hörgerät.
Was?
Das Hörgerät Signia Pure Charge & Go EX kann jetzt noch mehr.
Nein!
Doch! Denn jetzt gibt es noch mehr Akkuleistung und Bluetooth-Kompatibilität mit den meisten Handys und TV-Geräten. Aber jetzt kommt der Hammer. Bis Ende April mit bis zu 900 Euro Ersparnis.
Nein,
doch. Oh. Hören kommt von Können.
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Sonnig, das ist in Kürze das Wetter in Berlin und Brandenburg. Nur ein paar dünne Wolken sind ab und zu unterwegs, bis zu 23 Grad heute Nachmittag. Morgen am grünen Donnerstag dann blauer Himmel, nur im Westen auch Wolken, überall trocken. Noch höhere Temperaturen als heute. Wir erwarten morgen bis zu 28, in Berlin bis zu 27 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Vorsicht, auf der A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Belitz und Brück liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle. Eine Dreiviertelstunde mehr sollten Sie dort einplanen. Und in Richtung Dreieck Werder stockt es wegen Bauarbeiten zwischen Potsdam Nord und Vöben. Dort 20 Minuten plus. Südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Und in Richtung Dreieck Werder staut es sich zwischen Königs Wusterhausen und Rangsdorf 10 Minuten plus. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Storkow und Fürstenwalde Ost Stau an einer Baustelle 20 Minuten plus. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Starkow und Lübbenau 12 Kilometer stockender Verkehr an einer Tagesbaustelle etwa 10 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenabrissarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Stau ab Schmargendorf mit 10 Minuten plus. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
Gleich 20 nach 1.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Michael Castricius. Einen schönen guten Tag. Politiker diskutieren für Berlin weitere Messerverbotszonen. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner will sie auf den gesamten öffentlichen Nahverkehr ausdehnen. Dabei lagen vor der Tat vom Samstag in der U12 andere Versäumnisse vor. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Nach den tödlichen Messerstichen am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz gibt es neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Täter. Danach wurde der Tatverdächtige in Sachsen mit einem Haftbefehl gesucht. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB bestätigt. Zuerst hatte die BZ berichtet. Der Syrer hatte eine Bewährungsstrafe verbüßt, dabei aber die Auflagen nicht erfüllt. Außerdem habe er während der Bewährungszeit eine weitere Straftat begangen und sei untergetaucht. Der 43-Jährige soll einen 29-Jährigen in einer Berliner U-Bahn mit einem Küchenmesser niedergestochen und dabei tödlich verletzt haben. Kurz danach wurde er von der Polizei angeschossen. Er starb später im Krankenhaus. In Seelow ist 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs an die Schlacht um die Seelower Höhen erinnert worden. Etwa 800 Menschen haben an einem stillen Gedenken am Ehrenmal teilgenommen. Aus Seelow, Elke Bader, RBB 24.
Unter den Gästen war der russische Botschafter mit Vertretern. Es waren Ukrainer hier, Ukrainer, die zum Teil schon lange in Märkisch-Oderland leben. Wie angekündigt sind auch Vertreter von der AfD gekommen, wie Falk Janke aus Märkisch-Oderland. Auch das BSW war mit Sven Horn auch vertreten. Sie alle haben Kränze und Blumensträuße am Ehrenmal niedergelegt. CDU-Vizelandrat Friedemann Hanke hat alle willkommen geheißen. Er hat an das Kriegsende vor 80 Jahren erinnert und an die vielen Toten. Gerade bei der Schlacht um die Seelower Höhen allein starben mehrere 10.000 Soldaten und auch Zivilisten.
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB heute Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niederen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. Wegen Streitereien mit Versicherungen haben sich im vergangenen Jahr in Deutschland so viele Menschen wie noch nie an die zuständige Ombudsstelle gewandt. Das zeigt der Jahresbericht der Schlichtungsstelle. Danach sind dort 21.500 Beschwerden eingegangen. Das waren rund 20% mehr als im Jahr davor. Für den Anstieg gab es 2 Gründe. Zum einen sei die Ombudsstelle bekannter geworden, zum anderen hätten die Kunden auch eine höhere Erwartung an eine schnelle Bearbeitung ihrer Versicherungsfälle. Wenn es um einen Streitwert von unter 10.000 Euro geht, ist die Entscheidung der Ombudsstelle für die Versicherungen bindend. Die EU-Kommission hat die Einigung auf ein Pandemieabkommen durch die WHO-Mitgliedstaaten begrüßt. Auch der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezeichnete das Abkommen als wichtigen Schritt. Künftig sei man auf neue Pandemien besser vorbereitet. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Zu den Vorschlägen im Abkommen, das im Mai auf dem Jahrestreffen der WHO verabschiedet werden soll, gehört, dass weltweit vernetzte Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aufgebaut werden. Die 194 Mitgliedsländer verpflichten sich, ihre Gesundheitssysteme zu stärken und das Tierreich besser zu überwachen, damit Krankheitsausbrüche wie im chinesischen Wuhan schnell entdeckt und möglichst im Keim erstickt werden. Außerdem soll ein System aufgebaut werden, das auch ärmere Länder schneller und ausreichend mit Impfstoffen versorgt. Trotz des globalen Pandemieplans bleiben die einzelnen Staaten auf dem Gebiet ihrer öffentlichen Gesundheit souverän. Das heißt, die WHO bekommt keine Befugnisse, die über nationalen Gesetzen stehen.
Rund 2 Dutzend deutsche Staatsbürger können den Gazastreifen mithilfe der Bundesregierung verlassen. Das hat das Auswärtige Amt in Berlin bestätigt. Man sei weiterhin bemüht, allen Deutschen, die den Gazastreifen verlassen wollten, bei der Ausreise zu helfen. Bereits Anfang April waren 19 Menschen mit deutschem Pass und ihre engsten Angehörigen nach Leipzig ausgeflogen worden. Das Außenministerium hatte in diesem Zusammenhang von langwierigen Verhandlungen gesprochen, die zum Erfolg geführt hätten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Auch am Nachmittag neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne, verbreitet trocken das zu sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 19 Grad, in Steglitz 21. Neuruppin meldet 20 Grad und Fürstenwalde-Spree 25. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber es bleibt morgen trocken bei Höchstwerten von 19 bis 28 Grad. Die Zeit nur 13.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Ein Arzt, der eigentlich unheilbar kranken Menschen helfen und diese medizinisch begleiten soll, bringt seine Schutzbefohlenen um. Nicht einen Patienten, sondern 15. Unter diesem Verdacht steht ein Berliner Palliativmediziner. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn jetzt wegen Mordes an, berichtet RBB24-Reporterin Annette Mirsch.
Der Mediziner wird verdächtigt, mindestens 15 Patienten ermordet zu haben. Das hat die Berliner Staatsanwaltschaft dem RBB bestätigt. Es könnten aber noch weitaus mehr Opfer sein. Die Ermittler überprüfen 75 weitere Fälle. Der Beschuldigte sitzt seit August 2024 in Untersuchungshaft. Anfangs ging man von 4 Opfern aus, dann stieg die Zahl. Im Zuge der Ermittlungen wurden verstorbene Patienten exhumiert und von Rechtsmedizinern untersucht. Inzwischen sind offenbar 15 Fälle bestätigt. Der Mediziner soll die mutmaßlichen Morde im Rahmen seiner Tätigkeit für einen Pflegedienst begangen haben. Palliativärzte begleiten schwerstkranke Menschen, um deren Schmerzen zu lindern. Die Opfer befanden sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht in einer akuten Sterbephase. Die bislang bekannten Todesfälle reichen bis ins Jahr 2021 zurück. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll der heute 40-Jährige damals einer 25-Jährigen ohne medizinische Indikation ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente verabreicht haben, um sie zu töten. So soll es auch bei späteren Fällen gewesen sein. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mediziner gelegt haben soll, um die Tötungen zu verdecken. Obwohl die Ermittlungen noch länger andauern werden, wird bereits jetzt der Fall vors Landgericht gebracht. Die Staatsanwaltschaft will mit der Anklage nicht nur eine Verurteilung wegen Mordes erreichen, sondern auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie eine anschließende Sicherheitsverwahrung. Zugleich geht es ihr um ein lebenslanges Berufsverbot für den Arzt. Die Staatsanwaltschaft sieht nach monatelangen Ermittlungen niedrige Beweggründe und Heimtücke als Mordmerkmal. Zunächst hatte sie Mordlust als Hintergrund für die Taten genannt. Davon rückte sie ab, da der Arzt offenbar ausschließlich Patienten getötet haben soll.
Annette Mirsch. 13.27 Uhr, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung von der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Klettwitz und Schwarzheide liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Am Wochenende hat ein Mann in Berlin-Charlottenburg einen 29-Jährigen in der U-Bahn erstochen. Noch auf der Flucht wurde er in der Nähe von Polizisten gestellt und erschossen. Jetzt stellt sich heraus, in Sachsen wurde dieser Mann schon mit Haftbefehl gesucht. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB, erklärt Redakteur Tim Korge.
Der 43-Jährige verbüßte eigentlich gerade eine Bewährungsstrafe, sagte ein Sprecher, doch er habe die ihm auferlegten Arbeitsstunden nicht erfüllt. Außerdem hatte ihn das Amtsgericht Tiergarten noch zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hat also eine weitere Straftat während seiner Bewährungszeit begangen. Und erreichbar sei er auch nicht mehr gewesen. Aus all diesen Gründen habe die Staatsanwaltschaft Chemnitz dann im März beim Landgericht Berlin den Antrag für einen Sicherungshaftbefehl gestellt. Das Landgericht hatte die Bewährungsaufsicht. Und dennoch kam es am vergangenen Wochenende im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz zu der Gewalttat. Der 43-jährige Tatverdächtige soll mit einem 29-Jährigen in Streit geraten sein. Dann soll er ihn mit einem Küchenmesser niedergestochen und tödlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und starb später im Krankenhaus.
Tim Korge mit neuen Details zur Messerstecherei in Berlin-Charlottenburg vom Wochenende. Im August 2021 floh die Bundeswehr aus Kabul, unmittelbar vor der Machtübernahme durch die Taliban. Auf diesem hastigen Rückzug konnte sie nur wenige afghanische Ortskräfte aus dem Land bringen. Einheimische also, die für die Bundeswehr etwa als Übersetzer gearbeitet hatten. Die Bundesregierung versprach damals vielen, sie später nachzuholen. Heute hob ein weiteres Flugzeug in Pakistan ab, um solche Ortskräfte nach Deutschland zu bringen. Unionspolitiker aber haben wiederholt betont, die umgekehrte Flugrichtung wäre ihnen lieber. Das Schutzversprechen steht somit kurz vor dem Regierungswechsel auf der Kippe. Dietrich Karl Meurer aus dem ARD-Hauptstadtstudio beantwortete die wichtigsten Fragen zu diesem Thema. Zunächst, von wie vielen Menschen reden wir da eigentlich?
Es geht um etwa 2600 Menschen aus Afghanistan, die derzeit in Pakistan darauf warten, nach Deutschland einreisen zu dürfen. Sie haben dafür bereits eine offizielle Zusage vom Bundesaufnahmeprogramm. So eine Zusage ist jeweils 2 Jahre lang gültig. Innerhalb dieser Zeit müssen Sie ein Visum beantragen. Danach dann folgt eine aufwendige Sicherheitsüberprüfung. Nur wenn Sie die bestehen, dürfen Sie auch einreisen.
Warum werden diese Ortskräfte aufgenommen?
Viele von ihnen haben für deutsche Organisationen gearbeitet. Nicht nur, aber auch für die Bundeswehr. Oder sie haben sich in Afghanistan für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt. Das können zum Beispiel Journalisten sein, Lehrer oder Menschenrechtler. Seit die radikalen Taliban wieder an der Macht sind, sind sie und ihre Familien stark gefährdet. Britta Hasselmann von den Grünen sagt dazu zum Beispiel ganz klar, wir haben eine humanitäre Verantwortung und wir haben eine rechtlich verbindliche Zusage gegeben. Deshalb holen wir sie nach Deutschland.
Worum also dreht sich der Streit in Deutschland?
Nun, die nächste Regierung, die wahrscheinlich CDU, CSU und SPD bilden werden, hat sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass sie keine neuen Aufnahmeprogramme mehr will. Und nun finden manche in der Union es nicht in Ordnung, dass die aktuelle Regierung, die ja nur noch geschäftsführend im Amt ist, jetzt noch Menschen einfliegen lässt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU sagt so sinngemäß, das zeige, dass man sich über den Willen der Bevölkerung hinwegsetzt. Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich geäußert. Er warnte davor, dass man nicht immer genau wisse, wer da kommt.
Die Union und auch die AfD wollen also keine weiteren Ortskräfte aufnehmen. Was aber sagen die Befürworter?
Sie sagen, alle, die kommen, wurden überprüft, wer sie sind und ob sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Die Kritik sei daher menschlich und rechtlich nicht haltbar. Grünen-Politiker wie Konstantin von Notz finden die Kritik aus den Reihen der Union deshalb fehl am Platz. Er nennt die Äußerung zutiefst schäbig. Nach Aussagen der Bundesregierung, konkret des Bundesinnenministeriums, werden alle Personen mehrfach geprüft von der Bundespolizei, dem Verfassungsschutz und auch anderen Stellen. Die Verfahren seien streng und gründlich und ohne bestandene Prüfung gäbe es definitiv kein Visum und keinen Flug nach Deutschland.
Dietrich Karl Meurer aus dem Hauptstadtstudio. Und von dem geht es weiter auf den Hühnerhof. Zu Ostern nämlich werden traditionell ja Hühnereier gekocht, gefärbt, verschenkt. Die meisten Eier, die Deutschland verkauft werden, stammen aus Bodenhaltung. Jetzt werden Bio-Eier immer beliebter, machen inzwischen fast 14% aller verkauften Eier in Deutschland aus. Sind sie nur die teurere oder auch die bessere Wahl? Dem ist Verbraucherreporterin Daniela Engelhardt nachgegangen.
Die wichtigste Botschaft zuerst. Bio ist der höchste gesetzliche Standard an Lebensmittelüberwachung, den wir in Deutschland haben. Und das gilt auch für die Bio-Eier. In einem staatlich überwachten Kontrollsystem wird die ganze Wertschöpfungskette überprüft. Vom Acker, auf dem das Futter für die Hennen wächst, bis zum Laden, in dem die Bio-Eier verkauft werden. Speziell ausgebildete ÖkokontrolleurInnen machen sich einmal im Jahr zusätzlich zur normalen Lebensmittelkontrolle vor Ort ein Bild. Wird das Futter wirklich ohne chemische Pestizide und ohne Gentechnik angebaut? Haben die Legehennen einen guten Auslauf, ein großzügiges, überdachtes Außengelände und sind die Ställe groß genug? Erst wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf der Halter sein Bio-Siegel auf die Eier machen. Diese Kontrolle ist verpflichtend. Wo Bio draufsteht, ist also auch Bio drin. Das gilt ebenso für Bio-Eier aus dem Ausland. Nach einer Öko-Verordnung unterliegt der gesamte Produktionsprozess in der EU ebenfalls einer staatlichen Kontrolle. Allerdings sind die Regeln in Sachen Tierwohl etwas lockerer. Für die Umwelt ist es erfreulich, dass der Branchenumsatz aller Bio-Lebensmittel im letzten Jahr um 5,7% auf rund 17 Milliarden Euro gestiegen ist. Leider kommen die Erlöse aus dem Handel nicht ausreichend bei den Erzeugern an. Das gilt auch für die Eierproduzenten. Verbände wie Bioland versuchen dennoch derzeit, LandwirtInnen dafür zu gewinnen, von der konventionellen Eiproduktion auf Öko umzusteigen. Und was ist mit den Preisen? Bio-Eier aus der EU kosten im Zehnerpack 32 Cent pro Ei. Für Eier aus Verbänden wie Bioland oder Naturland zahlt man im Sechserpack 50 Cent. Sie sind also teurer. Warum? Weil diese Verbände noch strengere Regeln bei der Verarbeitung von Eiern von den Produzenten verlangen und eine höhere Tierwohlkontrolle. Bleibt noch die Frage, wie färbe ich meine Bio-Ostereier? Am besten nicht mit künstlichen Farbstoffen. Sie werden von Verbraucherschützerinnen als bedenklich eingestuft, sondern mit natürlichen Mitteln. Kurkuma, Rote Beete und Rotkohl ergeben wunderbare Osterfarben, ganz ohne Chemie. Aus dem ARD-Kompetenzcenter Verbraucher, Daniela Engelhardt.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Gute Idee mit den Verbraucherthemen. Machen wir doch gleich weiter. Gemeinsam bauen statt vom Bauträger kaufen. In Berlin und Brandenburg ist dieses Modell beliebt. Interessenten schließen sich zu einer Baugruppe zusammen und bauen dann ganz nach ihren Vorstellungen. Allerdings sei das nicht ohne Risiko, urteilt die Stiftung Warentest. Wirtschaftsreporterin Annika Krempel über die Besonderheiten dieses Weges zum eigenen Heim.
Über 1000 Hausprojekte, die gemeinschaftlich gebaut oder bewohnt werden, zählt Winfried Hertel allein in Berlin. Zumindest, wenn man auch alte Hausbesetzer mit einbezieht. Aktuell suchen in Berlin und Brandenburg rund 80 Gruppen neue Mitglieder. Hertel berät als Projektleiter Baugruppen und betreibt die Internetplattform Cohousing Berlin. Dass es hier so viele Baugruppen gibt, liegt seiner Meinung nach daran, dass die Menschen sich nach der Wende auf freien Flächen ausprobieren konnten.
Und natürlich ist der Bedarf an Wohnraum auch immer eine treibende Kraft gewesen. Und es ist immer noch, dass also auch die Baugemeinschaften und auch die Genossenschaften, die sich neu gründen, für ein einzelnes Haus einen Bedarf decken, der durch anderen Wohnungsbau nicht gedeckt wird.
Bei einer Baugruppe sind die Mitglieder die Bauherren. Sie entscheiden also alles selbst, vom Zuschnitt der Wohnungen bis zur Wandfarbe im Treppenhaus. Manche legen dabei besonderen Wert auf Gemeinschaftsflächen, andere auf Nachhaltigkeit. Eine Baugruppe verheißt damit mehr Freiheit als ein vorgeplantes Haus vom Bauträger. Es bedeutet aber auch, gemeinsam in der Gruppe Entscheidungen zu treffen, so Alrun Jappe von der Stiftung Warentest.
Man sollte sich im Klaren sein, dass da sehr hoher Abstimmungsbedarf ist, dass die Baugruppen natürlich viel kommunizieren müssen. Sie sollten sich vorher auch Regeln für die Kommunikation vereinbaren. Und man sollte sich, denke ich, darüber im Klaren sein, dass man viel Zeit braucht, dass man rechtzeitig anfangen muss, auch mit der Planung.
Und Baugruppen sollten sich Unterstützung von außen holen, so ihr Rat, damit Konflikte innerhalb der Gemeinschaft gar nicht erst entstehen. Die wichtigste Entscheidung müssen Baugruppen gleich zu Beginn treffen, die der Rechtsform. Die ist nötig, damit eine Gruppe gemeinschaftlich zum Beispiel Handwerker beauftragen kann.
Die meisten Baugruppen bauen mit einer GbR. Da ist das Haftungsrisiko zum Beispiel größer, als wenn sie mit einer Genossenschaft bauen. Auf der anderen Seite haben sie bei der GbR, hat jeder dann am Ende sein eigenes Eigentum, wenn es dann in eine Wohnungseigentümergemeinschaft umgewandelt wird. Bei einer Genossenschaft bekommt man nur seine Genossenschaftsanteile zurück. Also es gibt viele verschiedene Rechtsformen und jeder hat ihre Vor- und Nachteile.
Bei einer GbR zum Beispiel haften Mitglieder der Baugruppe gemeinschaftlich, wenn etwa die Baukosten steigen oder ein Mitglied die Gruppe verlässt. Solche Risiken sollten Interessenten unbedingt im Hinterkopf behalten. Nicht immer läuft während der Bauphase alles glatt.
Aber trotzdem sind, würde ich sagen, 98% aller Baugemeinschaften, von denen ich in Berlin weiß, haben auch ein gutes Ende genommen,
sagt Projektleiter Winfried Hertel.
Das also ist zu beachten, wenn man über Baugruppen zum eigenen Heim kommen will. Das fasste zusammen unsere Wirtschaftsreporterin Annika Krempel.
Werbung.
Sehnsucht nach Sommer? Nach endlichem Meer? Oder Erdbeereis im Park? Egal, wonach du dich sehnst, wir haben Sonnenbrillen für dein Sommergefühl. In deiner Stärke ab 19,90 Euro. Auch auf vielmann.de. Deine Brille? Vielmann.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, 20 bis 21 Grad sind es in Berlin, 19 Grad in Perleberg, bis zu 23 können es noch werden. An einem sonnigen Nachmittag nur ein paar dünne Wolken sind unterwegs, die Nacht auch dann sternenklar, minimal 15 bis 12 Grad und morgen wird es richtig sommerlich warm, nämlich bis zu 28 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Klettwitz und Schwarzheide liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle 45 Minuten plus. Und in Richtung Dreieck Werder Stau wegen Bauarbeiten zwischen Potsdam Nord und Föben dort 20 Minuten plus. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau steht ein defektes Fahrzeug. Und in Richtung Dreieck Werder staut es sich zwischen Königs Wusterhausen und Rangsdorf 10 Minuten plus. A12 Berlin Richtung Frankfurt Oder zwischen Storkow und Fürstenwalde Ost Stau an einer Baustelle 20 Minuten plus und noch einmal A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Starkow und Lübbenau stockender Verkehr an einer Tagesbaustelle 10 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin A100 wegen der Brückenbauarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr Richtung Wedding bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen und ab Schmargendorf Stau 10 Minuten plus. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
Es ist 20 Minuten vor zwei.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Michael Castricius, mein Name, schönen guten Tag. Ein Küchenmesser zu kaufen könnte in Berlin künftig ein logistisches Problem werden, wenn man kein Auto hat. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner plädiert für ein Messerverbot im gesamten öffentlichen Personennahverkehr. Über den Täter vom Samstag gibt es neue Erkenntnisse. Dazu die Nachrichten, Anke Arndt, bitte.
Nach den tödlichen Messerstichen am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz gibt es neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Täter. Danach wurde der Tatverdächtige in Sachsen mit einem Haftbefehl gesucht. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB bestätigt. Zuerst hatte die BZ berichtet. Der Syrer hatte eine Bewährungsstrafe verbüßt, dabei aber die Auflagen nicht erfüllt. Außerdem habe er während der Bewährungszeit eine weitere Straftat begangen und sei untergetaucht. Der 43-Jährige soll einen 29-Jährigen in einer Berliner U-Bahn mit einem Küchenmesser niedergestochen und tödlich verletzt haben. Kurz danach wurde er von der Polizei angeschossen. Er starb später im Krankenhaus. 80 Jahre nach Kriegsende ist in Seelow an die Gefallenen der Schlacht um die Seelower Höhen gedacht worden. An dem stillen Gedenken nahmen rund 800 Menschen teil, wie eine Reporterin von Antenne Brandenburg vom RBB berichtete. Unter den Gästen waren neben dem Vizelandrat des Kreises Märkisch-Oderland Hankel auch der russische Botschafter Netschajew und Vertreter von AfD, BSW sowie anderen Gruppierungen. Größere Zwischenfälle gab es laut der Reporterin nicht. Die Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges gingen als die schwersten auf deutschem Boden in die Geschichte ein. Zehntausende sowjetische und deutsche Soldaten waren ums Leben gekommen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB bestätigt. Der Arzt soll 15 Menschen ermordet haben. Jürgen Buch, RBB 24.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner vor, aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Alle Mordfälle hätten sich in Berlin zugetragen. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme wurde ihm zunächst vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu habe er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht, so der Vorwurf. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner hat für einen Pflegedienst gearbeitet. Ausgelöst wurden die Ermittlungen gegen ihn durch Brände, die der 40-Jährige gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu vertuschen.
Das Umweltbundesamt hat kritisiert, dass die Entfernungspauschale erhöht werden soll. Die im schwarz-roten Koalitionsvertrag vorgesehene Entlastung für Pendler sei umwelt- und klimaschädlich und auch sozial ungerecht, teilte die Behörde mit. Die Pendlerpauschale führe dazu, dass mehr Autos gefahren wird. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio Daniel Pokraka.
Christine Kornherr, Expertin für umweltschädliche Subventionen bei der Behörde, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Pauschale setze Anreize für längere Arbeitswege und führe damit zu einem Wachstum des gesamten Verkehrsaufkommens. Union und SPD wollen die Entfernungspauschale erhöhen. Ab Januar nächsten Jahres sollen Pendler schon ab dem ersten Kilometer des Arbeitsweges 38 Cent absetzen können. Das gilt zurzeit erst ab dem 21. Kilometer. Für kürzere Strecken sind es 30 Cent pro Kilometer.
Wegen Streitereien mit Versicherungen haben sich im vergangenen Jahr in Deutschland so viele Menschen wie noch nie an die zuständige Ombudsstelle gewandt. Danach sind dort mehr als 21.500 Beschwerden eingegangen. Im Jahr davor waren es 18.000. Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann.
Vor allem Probleme mit Kfz-Versicherungen, Rechtsschutz und Lebensversicherungen häufen sich. Außerdem wird die Schlichtungsstelle immer bekannter, auch ein Grund, warum sich mehr Versicherungskunden an sie wenden. Bei den Beschwerden geht es meist darum, dass dass Verbraucher auf Schäden und Kosten sitzen bleiben, berichtet der Verein Versicherungsombudsmann. Nach dessen Jahresbericht antworten viele Versicherer nicht oder nur sehr spät auf Versicherungsfälle oder Rückfragen ihrer Kunden. Verbraucher können sich mit ihren Beschwerden kostenfrei an die Schlichtungsstelle wenden. Diese überprüft den Fall und die Entscheidung des jeweiligen Versicherers. Geht es dabei um weniger als 10.000 Euro, ist das Prüfergebnis der Schlichter für die Versicherungsunternehmen bindend.
Wegen einer höheren Waldbrandgefahr sind in Berlin und Brandenburg mehrere Osterfeuer abgesagt worden. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten für Brandenburg Engel gilt jetzt im ganzen Land die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Bisher galt sie schon in den nördlichen Landkreisen. Auch für Berlin bittet Umweltsenatorin Bonde darum, auf Osterfeuer zu verzichten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Auch am Nachmittag neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und verbreitet trocken, dazu 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 19, in Steglitz 21 Grad, in Neuruppin 20 und in Fürstenwalde-Spree 25 Grad. Morgen oft sonnig, Richtung Westen teils kompakte Wolken, aber es bleibt morgen trocken, 19 bis 28 Grad. Die Zeit 13.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Zwei geografische Hürden musste die Rote Armee im Frühjahr 1945 überwinden. Danach war der Weg nach Berlin frei. Die Oder und die Hügelkette Seeloer Höhen. Diese letzte Hauptverteidigungsstellung der Wehrmacht durchbrach die erste weißrussische Front unter dem Befehl von Marschall Schuko und das mit hohen Verlusten. Mindestens 50.000 Soldaten starben, davon 33.000 sowjetische. Die dreitägige Schlacht begann am 16. April 1945, heute vor 80 Jahren. Die Gedenkveranstaltung dort hat vorhin rbb24-Reporterin Elke Bader verfolgt. Hallo Elke.
Schönen guten Tag, Aselo.
War es ein stilles Gedenken?
Ja, das muss man wirklich sagen. Es war ein stilles Gedenken, das sehr gut besucht war. Es waren mindestens 800 Menschen hier. Ja, es ist wirklich auch so abgelaufen, wie man sich das hier vorgestellt hat, ohne Zwischenfälle. Vizelandrat, CDU-Vizelandrat Friedemann Hanke hat hier alle willkommen geheißen und hat an das Kriegsende von vor 80 Jahren erinnert und an die vielen Toten, die dieser Zweite Weltkrieg hervorgebracht hat. Gerade die Schlacht um die Seeloer Höhen. Dabei starben ja mehrere 10.000 Soldaten und Zivilisten. Und das war ja auch das Anliegen, dass man gesagt hat, also dieses stille Gedenken ohne große Reden soll wirklich den gefallenen Soldaten aller Nationen heute gewidmet sein.
Die meisten Opfer hatten die sowjetischen Befreier zu beklagen vor 80 Jahren. Heute ist die russische Armee Aggressor in der Ukraine. Hatte das Folgen für die Gedenkveranstaltung?
Nein, das war eigentlich heute gar nicht so das Thema, sagen wir mal so. Es waren natürlich der russische Botschafter hier mit Vertretern. Es war auch eine Delegation aus Weißrussland hier. Damit hat man gar nicht gerechnet. Und wahrscheinlich sind die auch bei den vielen Menschen, die hier waren, irgendwo untergegangen. Es waren Ukrainer und Ukrainerinnen hier, die also als Privatpersonen, die hier schon lange leben in Märkisch-Oderland. Es waren auch Vertreter, auch wie angekündigt, der AfD-Landtagsfraktion hier und auch aus dem Bundestag Vertreter waren hier, auch vom BSW, der Sven Hornow war hier und alle haben Kränze und Blumensträuße am Ehrenmal niedergelegt und Vizelandrat Hanke hat wirklich alle willkommen geheißen.
Auch den russischen Botschafter also, weil das war ja im Vorfeld zumindest umstritten. Das Auswärtige Amt hatte da wohl gebeten, russische Vertreter nicht einzuladen.
Genau, das war ja diese Handreichung hier, die hat man hier kurz gesagt als Quatsch bezeichnet. Friedemann Hanke hat dann außerhalb des Protokolls auch nochmal gesagt, dass es schon, also der russische Botschafter ist immer hier, schon seit Jahren bei diesen Gedenkveranstaltungen und die arbeiten ja auch immer mit der russischen Botschaft zusammen. Heute wurden auch wieder Namensschilder von gefallenen Soldaten hier wurden sozusagen bekannt gegeben. Es gibt ja durch diesen Bund der Kriegsgräber werden ja immer wieder auch noch Soldaten hier beigesetzt und da arbeiten die schon seit Jahren mit der russischen Botschaft zusammen und auch schon mit dem Botschafter vor, Netschajew. Und das ist eine gewachsene Zusammenarbeit und darauf hat man sich auch heute verständigt, dass das hier auch so bleiben soll.
Das war die Gedenkveranstaltung 80 Jahre nach Beginn der Schlacht an den Seeloer Höhen. Live dabei war unsere Reporterin Elke Bader. Schönen Dank, Elke. Der April ist ein besonderer Monat an der Ostsee in Polen, denn immer wieder finden Spaziergänger dann hilflose junge Robben. Allein haben sie wenig Überlebenschancen, aber es gibt eine Gruppe Freiwilliger, die ihnen hilft. Die Blaue Patrouille, nämlich des Worldwide Fund for Nature, WWF. Etwa 200 Freiwillige sind an der Küste im Einsatz, berichtet Pauline Pieper.
Eine kleine Robbe liegt auf dem Sand in der Danziger Bucht an der polnischen Ostseeküste. Matt hebt sie den Kopf, als Jan Wilkanowski sich nähert. Touristen haben das Robbenbaby gefunden und Jan alarmiert. Er ruft im Robbenzentrum an.
Guten Tag, Jan Wilkanowski hier, WWF-Patrouille. Ich grüße Sie. Ich rufe an wegen einer Robbe. Sie ist dehydriert, mager, mit einer Wunde am Maul.
Schnell wird entschieden, das Robbenjunge braucht Hilfe. Jan muss es zur Station bringen. Vorsichtig, wegen der gefährlichen Zähne, stülpt er einen großen Korb über das Tier. Es ist schon das zweite Junge, das Jan diese Woche rettet. Im Frühjahr verlassen die Mütter ihre Jungtiere und nicht alle schaffen es, sich selbstständig zu versorgen.
Strömungen, kaltes Wasser, keine Mutter. Die Robbe muss alles lernen. Sie hat ein schweres Leben. Sie muss jagen lernen, muss lernen, Gefahren zu vermeiden. Dass der Kleine an die Düne gekrochen ist, bedeutet, dass er sehr, sehr erschöpft war und etwas Ruhe brauchte.
Jan bringt die kleine Robbe in seinem Kofferraum zum Robbenzentrum, sowie zuvor schon etwa 100 andere. Er ist bereits seit 15 Jahren als Robbenretter im Einsatz.
Die Regel der Reise ist einfach, so wenig Lärm wie möglich. Das heißt, keine Musik. Ich habe Erfahrung mit dem Transport von kleinen Robben, aber bisher hat sich keiner der Passagiere beschwert. Manchmal machen sie ins Auto, pinkeln rein, aber dann muss man halt das Auto putzen.
Jan übergibt die kleine Robbe an Polens einziges Robbenrehabilitationszentrum. Es liegt auf der Halbinsel Hel und gehört zur Danziger Universität. 3 Tage später Besuch beim Patienten. Er wurde Wielbom getauft. Jan begrüßt Pflegerin Agata Godziszewska.
Ich wollte nachfragen, wie es meinen Robben geht.
Wielbund hatte sehr hohes Fieber. Wir haben ihm Medikamente gegeben, die sein Fieber senkten und ihn stabilisiert haben. Am nächsten Tag hat er Wasser mit Elektrolyten bekommen. Sein Zustand ist stabil, aber bei der Prognose sind wir vorsichtig. Die Reha-Station pflegt die geretteten Welpen, bis sie wieder selbstständig in der Ostsee überleben können. Noch vor 50 Jahren gab es hier kaum Robben. Die Tiere wurden gejagt und waren fast ausgerottet. Heute gibt es wieder eine stabile Population in der Ostsee, dank Schutzmaßnahmen, dem Reha-Zentrum und Freiwilligen wie Jan. Der tritt vorsichtig näher an die Kiste mit dem kleinen Wielbund. Schwarze Knopfaugen, flauschiges Fell, er sieht schon wieder ganz munter aus. Jan hofft, dass Wielbund spätestens im Frühsommer wieder in der Ostsee schwimmen kann.
Pauline Pieper war das von der polnischen Ostseeküste, wo junge Robben, soweit es geht, gerettet werden.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Stimme. Wir brauchen sie immer, benutzen sie immer, empfinden sie mal als Wohlklang, mal nerven sie auch ein bisschen, je nachdem. Aber wird sie auch genug geehrt? Das ist heute zumindest der Fall, denn heute ist Internationaler Welttag der Stimme. Und das in einem besonderen Jahr. Die Stimme ist auch das Instrument des Jahres, ausgewählt von den Landesmusikräten in Deutschland. Kulturreporterin Antje Bonhage hat, ja was wohl, Stimmen eingefangen.
Die Stimme ist das älteste und das weltweit verbreiteteste Instrument. Bereits in archaischen Gesellschaften wurde zu allen wichtigen Anlässen gesungen, sagt die Jazz- und Opernsängerin Jocelyn B. Smith.
Damals, so back in the day, wir haben mit unserer Sprechstimme und Gesangsstimme gesungen über unsere neugeborenen Kinder. Wir haben unsere Stimme verwendet als Medizin. Wir haben über unsere Kranken gesungen. Wir haben auch die Stimme verwendet, wenn einer ist im Sterben. Die Stimme ist mehr als ein Instrument. Es ist die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Es ist die einzige Möglichkeit, wo man spürt unsere Menschlichkeit durch unsere Stimme, unsere Emotionen. Man spürt einfach die Energie, die Frequenzen.
So ist die Stimme ein sehr persönliches Instrument, ein höchst individuelles und individuell höchst unterschiedlich. Ob professionell oder im Privaten, mit der eigenen Stimme zu spielen, macht einfach Spaß, findet Sabine Eier. Sie hat Gesang studiert und singt seit 2011 als Altistin im Rundfunkchor Berlin.
Man kann auch einfach so solche Sachen machen oder man kann auch ganz tiefe Tiere nachmachen, singen oder sprechen. Oder man kann einfach ganz, ganz viel verschiedene Sachen mit seiner Stimme machen und man kann übergehen von Sprechen zu Singen und wieder zurück und all solche verrückten Dinge machen.
Veronika, 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 der Mensch ist doch Veronika.
Klar ist, kein anderes Instrument ist so vielfältig wie die menschliche Stimme. Sie ist in jedem musikalischen Genre einsetzbar. Sie begleitet jede und jeden Einzelnen durchs gesamte Leben. Sie muss nicht in einem Instrumentenkoffer transportiert werden, wir tragen sie immer bei uns. Trotzdem möchte sie gepflegt werden. Profi, aber auch Laiensänger singen sich zum Beispiel immer erst ein, bevor sie richtig loslegen.
Diese Stimme einfach ist eine Beziehung mit dieses Universales, dieses Göttliches und dieses Creative Power.
So Jocelyn Smith. Die Sängerin freut sich, dass die Stimme 2025 als Instrument des Jahres gewürdigt wird. Sie, eine gebürtige New Yorkerin, glaubt fest an die verbindende Kraft, die in den Stimmen der Menschen steckt, wenn sie sich zusammentun.
Stimmungsvoll die Reportage von Kulturreporterin Antje Monhage zum Welttag der Stimme.
Was war heute eigentlich los in Berlin und Brandenburg? Einen kompakten und aktuellen Einblick in das Neueste aus der Region gibt es im Podcast Der Tag in Berlin und Brandenburg. Unsere Reporter und Reporterinnen sind täglich unterwegs. Vom Fläming bis zur Prignitz und in Berlins Kiezen.
Der Tag in Berlin und Brandenburg.
Der Tag in Berlin und Brandenburg.
Herzlich willkommen.
Über 500 Millionen kürzen, dann bleiben wir nicht zu Hause.
Das ist ein Skandal.
Einstimmiges Votum für den Koalitionsvertrag.
Frieden schaffen ohne Waffen, haben wir mal gelernt.
Ich habe mal in die Pakete geschaut, es ist viel Selbstgestricktes drin.
Wir sind den Kindern, glaube ich, was schuldig.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Immer montags bis freitags in der ARD Audiothek. Jetzt die ARD Audiothek App downloaden, dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten.
-22 Grad inzwischen in Berlin, 22 auch in Cottbus, 23 könnten es noch werden, denn die Sonne scheint weiter heute Nachmittag. Es sind nur ein paar dünne Wolken unterwegs und morgen weiterhin blauer Himmel am Gründonnerstag mit bis zu 28 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Danke, Arndt.
Vorsicht auf der A10, dem südlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Vor der Ausfahrt Königs Wusterhausen steht ein defektes Fahrzeug auf der Verzögerungsspur. Vorsicht auch auf der B101 Trebin Richtung Bad Liebenwerda. Zwischen Brandis und Bernsdorf liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle. Planen Sie eine Dreiviertelstunde mehr ein. Und in Richtung Dreieck Werder staut es sich wegen Bauarbeiten zwischen Potsdam Nord und Föben, dort 20 Minuten plus. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau steht ein defektes Fahrzeug. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Storkow und Fürstenwalde Ost Stau an einer Baustelle. Und A13 Berlin-Dresden Stau zwischen Starkow und Lübbenau.
Es ist 14 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Nach wie vor sucht die Europäische Union nach Wegen, Migranten fernzuhalten, Asylsuchende im Zweifel in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Das geht aber rechtlich nur, wenn diese Länder als sicher gelten. Und da gibt es eine neue Entwicklung, die hat Anke Arndt in den Nachrichten.
Die EU-Kommission hat zum ersten Mal eine Liste mit Ländern veröffentlicht, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Dazu gehören der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
In der gesamten EU sollen damit künftig Asylsuchende aus diesen Herkunftsländern grundsätzlich eine geringere Aussicht auf Erfolg haben. Die Asylverfahren könnten von den nationalen Behörden also beschleunigt bearbeitet werden. EU-Parlament und Mitgliedstaaten müssen dieser neuen EU-Liste noch zustimmen. Dann würde sie zusätzlich zu den nationalen Listen über sichere Herkunftsstaaten gelten. In Deutschland beispielsweise stehen, mit Ausnahme des Kosovo, die genannten Länder bisher nicht auf der Liste des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Mit der ersten EU-weiten Liste der sicheren Herkunftsstaaten will die Brüsseler Kommission die Umsetzung des Asyl- und Migrationspakts beschleunigen.
Nach den tödlichen Messerstichen am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz gibt es neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Täter. Danach wurde der Tatverdächtige in Sachsen mit einem Haftbefehl gesucht. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB bestätigt. Zuerst hatte die BZ berichtet. Der Syrer hatte eine Bewährungsstrafe verbüßt, dabei aber die Auflagen nicht erfüllt. Außerdem habe er während der Bewährungszeit eine weitere Straftat begangen und sei untergetaucht. Der 43-Jährige soll einen 29-Jährigen in einer Berliner U-Bahn mit einem Küchenmesser niedergestochen und dabei tödlich verletzt haben. Kurz danach wurde er von der Polizei angeschossen, er starb später im Krankenhaus. 80 Jahre nach Kriegsende ist in Seelow an die Gefallenen der Schlacht um die Seelower Höhen gedacht worden. An dem stillen Gedenken nahmen rund 800 Menschen teil, wie eine Reporterin von Antenne Brandenburg vom RBB berichtete. Unter den Gästen waren neben dem Vizelandrat des Kreises Märkisch-Oderland Hanke auch der russische Botschafter Nechayev und Vertreter von AfD, BSW sowie weiteren Gruppierungen. Größere Zwischenfälle gab es laut der Reporterin nicht. Die Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs gingen als die schwersten auf deutschem Boden in die Geschichte ein. Zehntausende sowjetische und deutsche Soldaten kamen dabei ums Leben. Die EU-Kommission hat die Einigung auf ein Pandemieabkommen durch die WHO-Mitgliedstaaten begrüßt. Auch der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezeichnete das Abkommen als wichtigen Schritt. Künftig